Hallo und herzlich willkommen zu Showrausstieg, meinem Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt und heroinabhängig. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche und habt euch nicht auf Arbeit, der Schule oder Uni ärgern lassen. Ich habe euch ja in der letzten Folge ein wenig davon erzählt, wie es für mich als Süchtiger war. Bei so normalen Aktivitäten wie zum Beispiel Familienfeiern oder Kino. Jetzt mal ehrlich, hättet ihr gedacht, dass das so viel mit sich bringt? Ich denke, die wenigsten von euch, hm? Das sind so Sachen, da macht man sich gar keine Gedanken drüber, wenn man nicht in dieser Lage ist. Zu meiner Kokainphase war das nie so ein Problem. Ich habe knapp über 3 Jahre fast täglich gekokst. Und das konntest du mal eben so unauffällig schnell nebenbei wegruppen. Notfalls eine Kleine auf dem Handy. Ich habe mit dem Zeug tatsächlich von einem Tag zum anderen aufhören können. Mit der Aussage, dass ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Deswegen bin ich, denke ich, auch so blauäugig in die Heroinsucht gestürzt. Ich dachte mir, wenn das Koks mir nichts konnte, warum sollte es das Heroin können? Koka war schon vor diesen exzessiven 3 Jahren Ding. War eigentlich immer ein Thema, gab's irgendwie jederzeit und überall. Als mich aber meine damalige Freundin verließ, eskalierte das Ganze ein wenig. Ich feierte sehr viel und das nicht nur am Wochenende. Es war so, dass ich schon den Laden hatte. Dementsprechend hatte ich viele Freiheiten, die man als, sagen wir, normaler Arbeiter nicht hat. Ich pennte ganz entspannt bis 9 Uhr. Hab dann was gegessen, während ich auf der Glotze auf YouTube irgendeinen Blödsinn schaunte. Dann ganz entspannt Richtung Laden. Entweder mit dem Fahrrad, was zugegebenermaßen eher selten vorkam. Meistens habe ich das Auto genommen, was null Sinn machte, da der Laden von meiner Bude keine 2 Kilometer entfernt war. Aber da es die Kokainphase war, musste es auf prollig das Auto sein, das ich natürlich, um möglichst aufzufallen, direkt auf dem Gehweg vor dem Laden parkte. Was soll ich sagen? Ich fuhr zu dieser Zeit einen Audi A8L. Komplett unnötig. Aber das Koks sah das ganz anders. Im Laden angekommen, ging ich erstmal nach hinten. Mein Laden war ringsum mit Schaufenstern. Dementsprechend konnte man sehr gut einsehen. Ich hatte zwar vorher auf die Scheiben kleben lassen, doch ein kleiner 5 cm breiter Streifen war frei und gesehen zu werden war mir zu risky. Hinten war nichts einsehbar. Ursprünglich war dort das Büro geplant, aber sowas war, wie sich im Laufe der Zeit rausstellte, nicht nötig und somit verkam der Raum mehr und mehr zum Konsumraum. Für mich und all die, die mit mir konsumierten. Und Leute, glaubt mir, das waren nicht wenige. Schon bei der Eröffnung zeichnete sich ab, was dieser Raum für einen Nutzen haben wird. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal weiter meiner Morgenroutine. Ich legte mir eine sportliche, um warm zu werden. Eigentlich legte ich direkt mindestens 5 Dinger. Damit war ich immer vorbereitet. Danach machte ich mich an die Kasse. Ich machte sie startklar, also PC hochfahren und alles, was dazugehörte. Dann Geldeinlage zählen und dann, naja, dann ruppte ich noch eine. Und ich machte die Musik viel zu laut an. Kurz darauf habe ich dann aufgeschlossen und gewartet, dass Kundschaft kommt. Zwischendurch kamen immer mal wieder Leute von mir vorbei, so um mich zu besuchen, um zu quatschen. Und immer, jop, wirklich immer wurde eine gezopelt. So, und jetzt die Eröffnung. Es waren jede Menge Leute eingeladen. Dass aber so viele Leute kommen, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Auf dem Gehweg vor dem Laden hatten wir einen Audi R8 und einen Bentley stehen. Es war echt wild. Die Jungs von der Raker-Gang waren auch am Start und hatten mein Büro in Beschlag genommen. Als ich zwischendurch mal zu den Rakers geschaut habe, waren die schon auf einem ganz anderen Stern. Ich weiß noch, wie ich Manio gefragt habe, ob bei ihm alles klar ist. Er hockte auf dem Fensterbrett, das nur leicht über Bodenhöhe war, schaute mit verdrehten Augen hoch und sagte mit gechillter Stimme: "Ja, Mann, ist alles perfekt so." Er hatte sich mies weggelehnt. Ich ging zu meinem großen Schreibtisch und legte für mich und alle, die wollten, teilweise so dicke Nasen, dass man mehrmals ansetzen musste, um diese wegzurücken, weil man einfach nicht so viel einatmen konnte. Dann legte ich ein 10-Gramm-Bag auf den Tisch und sagte: "Gönnt euch." Ich ging wieder nach vorne. Ey, der Laden war mittlerweile so voll, man konnte kaum noch treten. Es war ein echt verrückter Tag. Ich hatte Monate an dem Laden gearbeitet, das größtenteils alleine. Und endlich war es soweit. Ich konnte aufmachen, verkaufen. Ich hatte nur 2 Jahre vorher CBD nach Deutschland geholt. Und nun stand ich in meinem eigenen Laden. Ich war so unendlich stolz. Aber nicht falsch verstehen. Ich baute den Laden zwar alleine auf, aber ohne die Hilfe vieler Leute wäre das niemals möglich gewesen. Als der Tag langsam zu Ende ging, nahm ich mir einen großen Becher und machte mir eine lederne Sprite fertig. Eine, die es in sich hatte. Nach dem Motto, zur Feier des Tages einen richtig miesen Mix. Ich setzte mich auf die Couch, die im Laden stand, legte meinen Kopf zurück. Ich genoss den langsam einsetzenden Turn und machte mir darüber Gedanken, was hier eigentlich gerade abging. Lean war zu dieser Zeit ein richtiges Ding in meiner Umgebung. Gefühlt jeder wollte es. Und wer nicht wollte, naja, der verkaufte es. Als die Razzia wegen CBD-Produkten in meinem Laden war, hatte ich auch 4 Bullets stehen. Einer der Cops, der gerade an der Kameraüberwachungsanlage rumfummelte, nahm eine der Flaschen, die neben dem Receiver für die Kameras stand. Er las sogar laut vor. Prometazin. Er zuckte mit den Schultern und machte am Receiver weiter. Innerlich lachte ich und dachte mir, was für Pfeifen. Die haben wirklich ganz stumpf nach allem gesucht, wo einfach nur CBD drauf stand. Alles andere hat die nicht mal interessiert. War richtig wild mit dem Scheiß. Das Zeug wird halt echt mies unterschätzt. Ich weiß, dass es bei der Jugend ein richtiges Ding ist. Aber lasst euch das mal gesagt sein. Das Zeug ist nichts anderes als flüssiges Heroin. Die meisten wissen es gar nicht. Aber Codein, das da drin ist, wenn du wirklich echten Serp ranbekommst, ist auch bloß morphinähnliches Opioid. Also wirklich kaum besser als Shore. Das ist meiner Meinung nach auch das Problem mit dem Scheiß. Nur die wenigsten wissen, was sie sich dann wirklich geben. Meist ist es so, dass Alpras auch nicht weit sind, wenn es Drank gibt. Alpras, oder bekannter unter dem Namen, über den sie in den USA vertrieben werden, Xanax, sind Benzos, also Benzodiazepine. Sie werden eigentlich bei Angst- und Panikstörungen eingesetzt, bringen aber auch einen sehr angenehmen Rausch mit sich, vor allem dann, wenn man höhere Dosen zu sich nimmt. Ehrlich gesagt war das eine ganze Weile mein Favorite-Mix. Den ganzen Abend Koki und Lean in rauen Mengen und wenn man dann irgendwann pennen wollte, gab's 1-2 Xannies. Das war für mich richtig lange der perfekte Abend, wenn ich einen ruhigen Zuhause machen wollte. Aber wie das so ist, mit all den Sachen, die Spaß bringen. Auch Benzos fordern ihren Tribut. Ich kenne viele Leute, die davon nicht mehr weggekommen sind. Der Entzug von Benzos soll noch schlimmer sein als der vom Heroin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also jetzt mal ehrlich, wie das ist. Ich habe euch ja in der letzten Folge, denke ich, ganz gut beschrieben, wie sich der Entzug vom Heroin anfühlt. Und das jetzt noch gesteigert? Oh mein Gott, das wünscht man doch nicht mal seinem schlimmsten Feind. Während meiner Kokainphase war ich sehr aktiv. Ich ging mindestens 5-mal die Woche ins Gym. Ich hatte auch einen Trainings- und Ernährungsplan. An die habe ich mich sehr strikt gehalten. Da mein Ziel der Masseaufbau war, musste ich dementsprechend auch viel essen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn man so viel kokst. Dennoch habe ich es auf Krampf irgendwie geschafft, eine sehr zufriedenstellende Form hinzubekommen. Ich wog um die 100 Kilo, was für meine 1,94 gewiss nicht so viel ist, aber der Körperfettanteil war okay und deswegen war ich auch gut muskulös. Was ich damit sagen will ist, dass man trotz starkem Drogenkonsum eine gesunde Körperform haben kann. Dies ist ganz sicher nicht gesund, ja, das ist mir klar. Vor allem mein Herz muss zu dieser Zeit echt böse gelitten haben. Als ich allerdings mit dem Heroin anfing, hat sich das geändert. Erst geht man seltener zum Training, was echt komisch ist, denn es war so, dass mein gesamtes Leben darauf ausgelegt war, Kraftsport zu machen. Das fängt damit an, wann man aufsteht und geht damit weiter, was man wann isst. Wie bereits erwähnt, hatte ich Pläne, nach denen ich mich richtete. Vom Frühstück über mehrere Mahlzeiten am Nachmittag, vor, nach dem Training, wie auch vor dem Schlafengehen, war jede einzelne Mahlzeit durchgeplant. Und das hörte schlagartig auf. Mein komplettes Leben hat sich sozusagen umgestellt. Und das nur wegen Heroin. Wenn man dann doch noch zum Training ging, war man weder motiviert, noch hat man annähernd die Leistung gebracht, die man sonst an den Tag legte. Die Motivation war weg. Sie war einfach weg. Mann, wie mich das abfuckt. Ich habe so viel Zeit, Mühe und Kraft reingesteckt und dann mache ich mir das kaputt mit einer Droge. Ich nahm dementsprechend stark ab. Zum Ende hin wog ich nur noch knapp 86 Kilo. Nochmal, Ich bin 1,94. Ich fühlte mich einfach nicht mehr wohl. Schore bringt es mit sich, dass du keinen richtigen Hunger mehr hast. Ich war immer ein guter Esser, Sport hin oder her. Aber das Zeug sorgt dafür, dass dein Hunger nicht mehr da ist. Du denkst einfach nicht mehr ans Essen. Du vergisst es sozusagen. Du machst dir keinerlei Gedanken darüber, wann du das letzte Mal gegessen hast. Dadurch, dass ich rauchte, trank ich wenigstens mehr. Denn man hatte ständig diesen widerlichen Geschmack im Mund. Wenn das Zeug auf dem Blech durchgeraucht war, verbrennt es. Ist dies der Fall, schmeckt es logischerweise auch extrem verbrannt. Aber nicht, dass ihr denkt, deswegen würde man es lassen. Nein, nein, nein. Dann würde man ja wertvolles Zeug verschwenden. Und das? Nein. Das macht kein Süchtiger. Nie im Leben. Leider verändert sich nicht nur der Körper. Es ist doch so, dass mein Charakter sich durch das Heroin stark verändert hat. Ich war immer öfter schlecht gelaunt. Direkt morgens nach dem Aufstehen war ich schon einfach so scheiße drauf. Auf Arbeit war das nicht viel besser. Ich war ja auf Montage und das ist sowieso scheiße. Vor allem dann, wenn du eigentlich lieber zu Hause bei deiner Frau wärst. Ich hatte ja leider keine andere Wahl. Ich musste auf Montage, da ich nur so genug Geld verdiente, um mir meine Sucht leisten zu können. Das sorgte auch nicht gerade für bessere Laune. Kam ich auf Baustelle an, zog ich mich um und musste dann erstmal was rauchen. Total Panne. Dabei hatte ich doch vor nicht mal 30 Minuten was geraucht. Noch in der Unterkunft, bevor ich zur Arbeit fuhr. Naja, also erstmal auf Klo. Mit meiner Ausrüstung im Gepäck. Ihr erinnert euch noch, Alufolie schon vorbereitet, zur Bahn, die kleine Schippe, die Tröte. Ich habe dann mit einer kleinen Schaufel das Zeug drauf gemacht und geraucht. So. Und jetzt denkt man nicht, dass das so einfach ist, wie es klingt. Ich war schließlich auf Großbaustellen, das heißt über 200 Arbeiter. Somit war man immer, wirklich immer mit noch jemandem auf Klo. Das Problem dabei, Alufolie macht Geräusche, also es raschelt. Das bekommst du im Leben nicht erklärt. Also so ein Geräusch auf Klo. Feuerzeug anzünden macht auch Geräusche. Das wäre an und für sich kein Problem. Da auf Baustellen immer Containerklos sind, rauchen alle, während sie auf Klo sitzen. Dennoch muss ich das Feuerzeug ja immer wieder anmachen. Als wenn das nicht schon reicht, raucht das Zeug auch ziemlich doll. Erst recht dann, wenn du auspustest. Ebenfalls habe ich auch von dem einzigartigen Geruch berichtet, der selbst auf einer Bauarbeitertoilette auffällt. Ich kann mich an eine Baustelle erinnern, die anders war als alles andere, das ich bis dahin erlebte. Schon am ersten Tag. Ich ging, wie eben beschrieben, nach dem Umziehen auf Klo. Machte mir mein Krams aufs Blech, fing langsam an zu rauchen. Als ich gerade auspustete, hörte ich es doch direkt neben mir in der Kabine knistern. Ich wurde steif wie eine Statue. Dann dachte ich, ne, Alter, niemals, das kann doch nicht sein. Da saß tatsächlich jemand neben mir in der Kabine und rauchte auch ein Blech. Ich habe das Ganze dann so getimt, dass wir gleichzeitig fertig sind. Ich sprach ihn direkt an. Na, Drachen geritten? Er guckte mich mit großen Augen an. Er bekam wohl nicht mit, dass ich neben ihm auch rauchte. Da habe ich wohl was besser gemacht, sagte ich, und wir beide lachten. Ich ging wieder Richtung Umkleide und der Typ war sogar tatsächlich im selben Container. Und sein Spinn war auch noch im selben Raum wie meiner. Das war ein Zufall, der eine wilde Zeit mit sich brachte. Es war ein Kollege mit osteuropäischer Herkunft. Ich nenne ihn einfach mal Dima. Da ich seinen richtigen Namen nicht preisgeben möchte, müsst ihr euch damit jetzt zufrieden geben. Er war zusammen mit seinen Kollegen da, die allesamt genauso bekloppt waren. Wir haben quasi die Umkleide nur für uns gehabt, waren sozusagen ein geschlossener Kreis auf der Baustelle. Jeder von uns nahm mehr oder weniger Drogen zu sich. Jeden Morgen war es dasselbe. Einer von denen war Koks-Ticker. Dementsprechend waren wir immer sehr gut versorgt mit allem, was man braucht. Naja, um Spaß zu haben. Als erstes wurde eine gezogen. Dann hat Dima ein Gramm Koki aufgekocht und wir haben erstmal gebased. Dieses Gefühl, ey. Direkt BAM im Schädel. Puh. Hatten wir das Base alle, ging es mit Shore weiter. Das Gute an einer Baustelle in dieser Größenordnung ist, dass eigentlich keiner so richtig mitbekommt, was abgeht. Dafür sind einfach zu viele Leute da. Somit konnte man sich verpissen, ohne dass einer was merkte. Bevor wir an die Arbeit gingen, haben die anderen schon teilweise 2 Stunden gearbeitet. Manchmal, naja, Da haben wir es richtig auf die Spitze getrieben und sind bloß zum Stempeln gekommen. Also morgens hin, abgestempelt und dann abgehauen in die Unterkunft, haben uns zugeballert und zum Feierabend wieder hin ausstempeln. Es war so, dass jeder, der auf dieser Baustelle tätig war, einen Chip bekam. Mit dem musste er zu Beginn und zum Ende der Arbeit einstempeln. So wurden die Arbeitszeiten erfasst. Ich war mehrere Monate auf dieser Baustelle. In dieser Zeit ist es mit den Drogen immer extremer geworden. Wir wurden immer dreister. Dima hat manchmal sogar direkt am Arbeitsplatz gebased. Aber egal wie dicht wir waren, gerafft hat das nicht wirklich jemand. Das Verrückteste, das ich erlebt hatte, war allerdings im Bauleiterbüro. Das ist quasi der Chef auf der Baustelle. Als ich einmal an einem Samstag arbeitete, und das ist nicht normal gewesen auf dieser Baustelle, es kam höchstens mal vor, wenn was Größeres anstand. Naja, dann bin ich ohne zu klopfen ins Bauleiterbüro rein. Er erschrak, sein Kopf ging schnell hoch vom Tisch und seine Augen waren riesig. Er dachte wohl, er hätte abgeschlossen. Als ich näher kam, sah ich warum. Da hat sich der gute Herr wohl ein Näschen gegönnt. Ich tat so, als ob ich es nicht gesehen hätte. Doch da sprach er es schon an. Seine Taktik war wohl Vollgas voran. Er fragte ganz stumpf, ob ich auch will. Naja, das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Und jetzt kommt's noch wilder. Ab da an kaufte er bei dem Typen aus Dimas Truppe. Junge, das kannst du doch keinem erzählen. Als diese Baustelle irgendwann rum war, war ich schon fast froh darüber. Ich brauchte mal wieder ein wenig Pause von dieser Extreme. Mir ging es auch zunehmend schlechter vom allgemeinen Gefühl her. Und auch meine Toleranz war mittlerweile ziemlich hoch. Auf der Baustelle danach habe ich es wesentlich ruhiger angehen lassen. Diese war auch viel kleiner. Deswegen waren solche Aktionen wie auf der anderen Baustelle gar nicht möglich. Dies hieß aber auch, dass ich wieder sehr doll aufpassen musste. Vor allem beim heimlichen Blechrauchen auf Klo. Irgendwann musste es ja mal so weit sein. Ich war auf der Kabine und rauchte mein Blech. Auf einmal hörte ich den Bauleiter vor der Toilette, wie er laut meine Kollegen fragte, wo ich sei. Einer sagte, auf Klo. Kurz danach riss er die Tür zum Klo auf und klopfte lautstark an der Kabinentür. Er sagte, ich soll zusehen, dass ich aufmache. Ich zerknüllte schnell das Alu, warf es unter mir ins Klo und zog schnell die Hose runter. Zum Glück hatte ich keine Latzhose. Dann machte ich die Tür einen Spalt auf und sagte, ey, scheiße gerade. Er sagte mit lauter Stimme, dass ich zusehen soll, dass ich ins Büro komme und dass ich sofort aufhören soll, hier drinnen zu paffen. Kurz darauf ging ich in Richtung Büro. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst. Wie es weitergeht, erzähle ich euch in der nächsten Folge. So, ich hoffe, ihr hattet auch bei dieser Folge wieder Spaß, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Ich bitte euch auch diesmal wieder, bewertet meine Folgen, bewertet meinen Podcast. Wenn euch irgendwas nicht gefällt oder euch was besonders gefällt, schreibt mir gerne auf Instagram, Schoreausstieg. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche, ne? Bis denn dann!